Die Geschichte unserer Erde. Erde und Menschheit. Die Erde im Hadaikum. Auch wenn die Erde als Planet, wie wir ihn kennen, seit 4,5 Milliarden Jahren existiert, beginnt ihre geologische Zeitrechnung fast 100 Millionen Jahre davor und umfasst somit auch ihre Entstehung. Aufgrund der Menge der Transformationen, welche unsere Erde durchlief, ist die Zeitskala, mit der Geologen dies darstellen, entsprechend kompliziert. So befinden wir uns laut internationaler Zeitrechnung im Äon des Phanerozoikums, welches eine halbe Jahrmilliarde lang ist und mit der kambrischen Explosion begann. Darin befinden wir uns aber im Känozoikum, einer Ära, welche mit dem Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren anfing. Da 65 Millionen Jahre aber ebenfalls nicht kurz sind, befinden wir uns innerhalb des Känozoikums in der Periode des Quartärs. Dieses begann vor 2,6 Millionen Jahren mit der letzten Eiszeit und umfasst außerdem den Großteil der Steinzeit, also der Entstehungsgeschichte des Menschen. Hier befinden wir uns wiederum in der Epoche des Holozäns, welches vor fast 12.000 Jahren anfing, als die Erde am Ende der Eiszeit langsam wieder wärmer zu werden begann. Zu guter Letzt befinden wir uns im Zeitalter des Mekalaiums, das vor 4.200 Jahren durch eine Reihe von extremen Dürreereignissen und Erkaltungen in der nördlichen Hemisphäre eingeleitet wurde. Man geht heute davon aus, dass der Zusammenbruch des alten Ägyptischen Reichs, des ersten Flächenstaats der Menschheitsgeschichte, dadurch ausgelöst wurde. Die Zeitunterteilung ist also Äonen, Ären, Perioden, Epochen, Zeitalter. Wir werden größtenteils darauf verzichten, über die einzelnen Abschnitte der Erdgeschichte zu sprechen, jedoch hilft die Skala zu begreifen, was 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte als Größe bedeuten. Mit der Formation des Planeten begann für die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren das Präkambrium, der erste und auch längste Zeitabschnitt der Erdgeschichte. Wie man vielleicht aus dem Namen ableiten kann, umfasst dieses Äon alles, was vor der kambrischen Explosion passierte. Doch natürlich sind wir zeitlich erst bei der Entstehung der Erde und somit noch lange vom Leben entfernt. Außerdem umfasst das Präkambrium fast 90% der Erdgeschichte, was reichlich ungenau ist. Daher befinden wir uns in diesem Kapitel eher im Hadaikum, der ersten Ära der Erde. Ich nehme an, auch Ihnen ist bewusst, dass die frühe Erde der heutigen in keiner Weise ähnelte. Dennoch ist die Tortur, durch die unser Planet musste, bevor das Leben entstand, enormer als vielen bekannt ist. Als sich genug Klumpen im Inneren der protoplanetaren Scheibe zusammengezogen hatten, war die frühe Erde einer von mindestens vier Gesteinsplaneten im frühen Sonnensystem, wobei von einer höheren Zahl auszugehen ist. Wie erwähnt, war das frühe Sonnensystem mit hunderten Protoplaneten gefüllt, welche dank ihrer Masse in der Lage waren, sich zu ordnen. Das bedeutet, dass die Hitze im Inneren der Objekte zur Schmelze von Elementen führte. Dadurch sortierten sich die Planetenvorgänger neu, denn die Elemente mit einem höheren Schmelzpunkt, wie zum Beispiel Eisen, rutschten nach unten in den Kern. So entstand die Ordnung, welche das überlebenswichtige Erdmagnetfeld erzeugte. An diesem Punkt hatten die Protoplaneten genug Masse, um sich durch den Druck ihrer eigenen Gravitation zu runden. Doch hatten sich diese jungen Planeten, so kann man sie eigentlich jetzt nennen, noch nicht in so harmonischen Abständen wie heute eingefunden und kollidierten daher miteinander. Die frühe Erde erlebte seit ihrer Entstehung konstante Bombardements durch Asteroiden, wurde jedoch nach heutigen Erkenntnissen besonders gezeichnet durch den Zusammenstoß mit einem weiteren Planeten. Laut der Astrogeologie traf sie im frühen Hadaikum auf Theia, einen Protoplaneten von der Größe des Mars, welcher sich mutmaßlich fast in der gleichen Umlaufbahn wie die Erde bildete. Es ist nicht viel bekannt über dieses Objekt. Erst 2023 gaben Wissenschaftler überhaupt bekannt, dass sie einen Ort gefunden hatten, an dem sie Überreste von Theia vermuteten, nämlich das Innere der Erdkruste. Der Zusammenstoß von Theia mit der Erde muss ein sehr gewaltsames Ereignis gewesen sein. Dass man überhaupt von seinem Stattfinden ausgeht, liegt daran, dass es am ehesten unseren Mond erklärt. Die Erde hat einen äußerst großen Mond, welcher nahezu dieselbe Rotationsachse hat, was auf einen gemeinsamen Ursprung hindeutet und nicht darauf, dass der Mond von außerhalb zur Erde kam. Darüber hinaus besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Mond und Erdgestein, jedoch weist der Mond im Vergleich zur Erde einen Mangel an einigen Elementen auf, die bei einem energiereichen Aufprall vaporisiert und aufgrund geringerer Gravitation an die Erde verloren gegangen sein könnten. Die heutige Giant Impact-Hypothese geht daher so. Vor 4,5 Milliarden Jahren wurde die junge Erde von einer wesentlich kleineren Kugel in einer schiefen Flugbahn getroffen. Hierbei geht man davon aus, dass wirklich die ganze Theia größtenteils in einem Stück eingeschlagen ist. Der kleine Planet zerschellte an der Erde und wurde komplett zerstört. Allerdings sollte hier erwähnt werden, dass die Erde sich zu dem Zeitpunkt so früh in ihrer Entstehung befand, dass sie noch keine gänzlich feste Gesteinskugel wie heute war. Der Schmelzprozess, welcher unseren Erdkern sortieren würde, war noch im Gange. Daher war die Erdoberfläche eher ein Magma-Ozean. Studien vermuten mittlerweile jedoch, dass die Planetenkollision diesen Prozess wesentlich verstärkte. Theias äußere Schichten verteilten sich demnach beim Aufprall auf der Erdoberfläche, doch der Kern des Protoplaneten rutschte in unseren Erdkern und ergänzte diesen dort mit neuer Materie. Ein großer Teil der restlichen Materie würde, wie bei einem Unfall zwischen zwei Autos auch, weggeschleudert werden, in den Orbit der Erde. Sehr temporär wird sich dort ein Ring geformt haben, welcher jedoch nicht so majestätisch wie die Ringe des Saturns war. Auch wenn die Materie sich ursprünglich im Roche-Limit der Erde befand, wo, wie wir uns erinnern, die Erdgravitation eine Bildung von großen Objekten wie dem Mond verhindert, bildeten sich dennoch in Jahrzehnten große Materieklumpen, welche langsam eine stabilere Entfernung zur Erde aufbauten. Der Mond, wie wir ihn kennen, wird sich dann über zehntausende Jahre gebildet haben, unter kosmischen Verhältnissen betrachtet also wirklich schnell. Für die Konditionen, unter denen wir heute leben, ist der Mond sehr wichtig. Nicht nur, da er Ebbe und Flut erzeugt, sondern auch, weil er für eine leichte Verschiebung der Erdachse verantwortlich ist. Die Erde ist der Sonne gegenüber um 23,5 Grad gekippt, was die Jahreszeiten erzeugt. Jedoch gehen Simulationen bei der Frage, wie die Erde ohne Mond wäre, stark auseinander. Entweder könnten die Auswirkungen auf das Klima katastrophal sein oder vergleichsweise kaum spürbar. Zwangsweise erforderlich für die Entstehung der Erde war unser ständiger Begleiter aber nicht. Für die Menschheit wird er jedoch in Zukunft einen großen Wert haben. Denn der Mond gilt als das Portal des Menschen ins Universum, doch dazu später mehr. Die Erde hat den Zusammenstoß mit Theia unterdessen nicht ohne Kratzer überstanden. In der Erdkruste scheint es als Überbleibsel laut seismischen Messungen zwei kontinentgroße Magmablasen zu geben, die in der gesamten Erdgeschichte Vulkanausbrüche begünstigt haben und in Zukunft sogar ein Massenaussterben auslösen könnten. Wie wir gleich noch sehen werden, waren Vulkanausbrüche immer eine große Belastung für die Entwicklung des Lebens. Auch wenn sich der Zusammenstoß der beiden Riesen also eine lange Zeit vor der Entstehung von Leben auf der Erde zutrug, muss man auch solche Geschehnisse und ihre Häufigkeit im Kosmos mit einkalkulieren, wenn man sich die Frage stellt, ob das Leben auf der Erde vergleichsweise schnell oder langsam entstanden ist. Andere Planeten im Sonnensystem wurden von solchen Zusammenstößen ebenfalls nicht verschont, wie Beobachtungen nahelegen. So scheint der Uranus mit seiner Drehachse fast auf der Seite zu liegen, was einen Zusammenstoß vermuten lässt. Der Gedanke, dass ein Planet wirklich umgestoßen werden kann, wirkt zugegebenermaßen schwer vorstellbar. Viele der Protoplaneten scheinen sich aber im äußeren Sonnensystem gesammelt zu haben, wo die starken Gravitationskräfte der Gasplaneten sie zerrieben und somit zu Asteroidenfeldern wie dem Kuipergürtel beitrugen. Gänzlich sicher war die frühe Erde aber dennoch nicht. Denn ein Ereignis, welches die Entstehung von Leben auf ihr zweifellos verlangsamt haben wird, ist das späte, schwere Bombardement. Die Untersuchung von Mondgestein, welches amerikanische und sowjetische Missionen auf die Erde zurückgebracht haben, ergab, dass die Erde sowie die anderen Gesteinsplaneten in ihren ersten 600 Millionen Jahren, also das gesamte Hadaikum über, starken Asteroideneinschlägen ausgesetzt waren. Diese waren die letzten Reste der protoplanetaren Scheibe, die zunehmend verschwand. Wobei angemerkt werden muss, dass Kritiker dieser Hypothese bemängeln, dass die Gesteinsproben, welche dies nachweisen sollen, alle aus derselben Kraterregion kommen. Auf der Erde hingegen lassen sich Beweise dafür unmöglich finden, denn Erosion und das Umschichten von Materie durch die Bewegung der Kontinente heilen sozusagen alle Wunden. Jedoch gibt es Anzeichen auf Venus und Mars für die Richtigkeit dieser Hypothese. Unsere frühe Erde war also ein verformter Steinklumpen, und deformiert ist sie bis heute, welcher mit einem Magma-Ozean bedeckt war und häufig von Killer-Asteroiden getroffen wurde. Eine große Menge an vulkanischen Aktivitäten auf dem Planeten, der sich noch zurechtschieben musste, sowie der Magma-Ozean, welcher sich über 5 Millionen Jahre verhärten würde, werden für die Entstehung der ersten Erdatmosphäre gesorgt haben. Diese bestand zum Teil aus Wasserdampf, überwiegend jedoch aus Kohlendioxid, CO2, wäre für uns also nicht atembar gewesen. Der hohe CO2-Anteil erzeugte eine dichte Atmosphäre, welche der heutigen Venus ähnlicher als der Erde war, da sie die Hitze der Oberfläche in sich einschloss. Temperaturen dürften über 100 Grad Celsius betragen haben, was auch den hohen Wasserdampfanteil erklärt. Schließlich war flüssiges Wasser unter diesen Bedingungen noch nicht möglich. Dass wir bei solchen atmosphärischen Bedingungen nicht hätten atmen können, wäre also vermutlich das geringste Problem gewesen. Doch als der Magma-Ozean, wie erwähnt, zunehmend erkaltete und Materie weniger häufig durch schwere Asteroidenbombardements in die Luft gewirbelt wurde, begann die Erde abzukühlen. Dementsprechend begann der Wasserdampf auf sie herunterzuregnen, nachdem Temperaturen den Siedepunkt unterschritten hatten. Bis heute ist nicht gänzlich geklärt, wie das Wasser zur Erde kam, aber es ist davon auszugehen, dass Eisasteroiden während der Asteroidenbombardements und laut jüngsten Studien sogar Theia zusätzliche große Mengen an Wasser zur Erde brachten. Es muss für Millionen von Jahren geregnet haben. Dort, wo nun die feste Magmaschicht den Boden genug versiegelt hatte, sammelten sich erst Pfützen, dann Flüsse und schließlich die ersten Ozeane. Da die Erdkruste damals noch nicht so viel Wasser gespeichert haben wird wie heute, gehen Harvard-Forscher in einer recht jungen Studie davon aus, dass die Erde damals nahezu komplett von Ozeanen überdeckt gewesen sein könnte. Eine wahre Wasserwelt. Doch damals, wie heute auch, ist die Wasserdecke unseres Planeten so dünn, dass man sie nicht mal mit der Schale eines Apfels vergleichen kann. Die Existenz von Ozeanen darf indessen nicht davon ablenken, dass die Oberfläche der Erde noch für eine längere Zeit extrem heiß blieb. Ein hoher Atmosphärendruck erleichtert jedoch die Entstehung von flüssigem Wasser, auch wenn die Temperatur noch in der Nähe von 100 Grad liegt. Eine gängige Hypothese heutzutage lautet, dass der erste Superozean der Erde häufiger als einmal entstand oder sich zumindest häufiger regenerieren musste. Da die Entstehung der Ozeane und die schweren Bombardements sich überschnitten, könnten Asteroiden den Meeresspiegel durch Einschläge mehrmals um hunderte Meter zum Sinken gebracht haben, da letztere die Durchschnittstemperatur der Erde in der Folge auf bis zu 500 Grad anwachsen ließen. Doch das Wasser blieb auf Dauer zum Glück bestehen. Und so hatte die Erde zum Ende des Hadaikums 600 Millionen Jahre nach Beginn ihrer Entstehung einen beständigen Superozean. Doch nicht nur das. Das Ende der ersten Erdära könnte bereits mit der Entstehung des Lebens einhergegangen sein.